pas une critique.
Ceci n'est pas une critique.
Ceci n'est pas un critique.
So, vielen Dank, David Garrett, für dieses schöne Piano-Medley zu Beginn hier. Meine Damen und Herren, Ceci n'est pas une critique, Folge 23 mit dem schwedischen Arthouse-Film Ein Mann namens Ernst oder wie er im Original heißt, A Serious Man von den Brüdern Nathan und Erwin Köhn aus den Niederlanden. Mei, war das lustig. Ich bin ein richtiger Entertainer geworden. So, ja. MJ, grüß dich.
Hi.
Servus.
Hi.
Wie geht's?
Gut, und dir?
Wunderbar.
Schön.
Du, wie geht's dir?
Bis vor 10 Sekunden besser als jetzt.
Ja, okay, wunderbar. Und die Schlogger ist auch da.
Ah ja, das können ja nur gut werden heute.
Das Köhn ja noch besser wird das schwöre ich dir. Ja, die Köhns haben irgendwann mal 2008 halt diesen Film gemacht. Ich glaube 2007. Da war die Welt noch in Ordnung. Deswegen, ja, besprechen wir den jetzt, weil wir uns auch alle für sehr, sehr ernstzunehmende Männer halten. Vor allem MJ und Schlogger haben jetzt so nach dem dritten Film zur Erfindung der neuen Männlichkeit, glaube ich, jetzt langsam auch die Schnauze voll und sind ganz froh, dass diese Trilogie beendet wird.
Ich meine, was soll es denn sonst geben? Filme über Frauen? Also macht die dich lächerlich.
Ich habe schon mal den ein oder anderen Film über Frauen gesehen. Aber was ich vor kurzem auch gesehen habe, ist eine sehr, sehr erschreckende Statistik, und zwar, dass bei den gesamten Oscar-prämierten Filmen der Redeanteil von Frauen gegenüber Männern, glaube ich, so 29-71% war oder so.
Weil immer noch
von
Männer
Frauenfiguren
die
zu
meisten
Männerfiguren
Oscars bekommen.
Ich glaube, es liegt einfach daran, weil die meisten Männer noch Oscars bekommen. Ich glaube, das wollte Emily damit sagen.
Ich habe doch genau das gesagt.
In den Filmen.
Das war doch der Witz.
In den Filmen. Oder weil Women Talking damals eben nicht prämiert wurde.
Ja, und den Film Man Talking ist ja quasi jeder Film.
Ihr müsst es mal so sehen.
Oder
Women Talking ist halt auch was sehr Generelles, was man überall sehen kann. Da muss man sich nur mal eine halbe Stunde die Bushaltestelle setzen. Aber Man Talking ist was Besonderes.
Ich war übrigens jetzt beim Friseur vor kurzem. Ich habe mit meinem Friseur kein Wort gesprochen.
Das sieht man.
Es gibt ja auch so Friseure, die so Stühle anbieten, wo man sich draufsetzen kann, um dem Friseur zu sagen, hier, ich möchte bitte nicht sprechen. Also, dass man wirklich kein Smalltalk, kein Gelaber, man suggeriert, man zeigt mit dem Auswahl dieses Stuhls, ich möchte bitte auch einfach nur meine Ruhe haben. Vielleicht hast du dich auf den gesetzt, Max. Unbewusst.
Nee, glaube ich nicht, weil das ist so ein Cut-and-Go, so ein 2-Euro-Friseur. Da bin ich dann, keine Ahnung, bei meinen irakischen Friseuren, die mehr oder weniger wahrscheinlich in ihrer vorherigen Karriere irgendwie sonst irgendwas waren, nur nicht Friseure. Und die machen das und die haben eine Frisur und die korreliert zum Glück mit meiner. Also das ist wunderbar. Genauso soll es sein. Nee, wobei es ist wahrscheinlich eine gute Geschäftsidee. Ein Friseursalon, in dem die Friseure gehörgeschädigt sind.
Ist das so eine gute Idee, wie die Ideen, die unser Protagonist in A Serious Man hat? Denn
das
der hat ja
nicht,
nur
weil ich habe die Ideen nämlich vergessen. Allesamt. Aber da werden wir jetzt wahrscheinlich drauf eingehen. Ihr werdet mir hoffentlich helfen, mich wieder daran zu erinnern, was der für Ideen hat.
Ja, also wir sind ja der Analyse-Podcast. Und da kann man ja schon bei dem Film wunderbar direkt einsteigen, denn das ist ja ein Film, hast du schon gesagt, von den Köln-Brüdern. Und der fängt ja an mit einem eigenen Film, mit so einem Intro, das anders ist als der Rest des Films. Wir sind, keine Ahnung, in welchem Jahrhundert wir sind. Es ist auf jeden Fall arschkalt da. Und es kommt ein Mann aus dem Schnee zu seiner Frau und sagt, du, ich hatte einen Unfall, aber mir hat jemand geholfen. Dem habe ich dann zum Dank gesagt, komm gleich vorbei zum Suppe essen. Und da sagt die Frau, ja, hör mal, der Typ, von dem du sprichst, der ist seit 3 Jahren tot. Der kann das gar nicht sein. Das kann ja nur so ein Dämon sein. Das ganze Intro ist übrigens ein Debuk. Debuk ist auf Jiddisch, genau, mit Untertiteln. Und dann kommt dieser Typ rein und die Frau ersticht ihn dann mit einem Eispickel und er verlässt dann lachend das Gebäude. Was machen wir denn mit diesem Intro? Was bedeutet das? Was hat das mit dem Rest des Films zu tun?
Basic Instinct.
Basic Instinct, was? Okay. Was sagen die
Basic
anderen?
Basic Instinct. Ja, ich habe die ganze Zeit nach dem Dibbuk im Film gesucht, ehrlich gesagt. Ich habe mich gefragt, wer ist der Dibbuk in dem Leben von Larry?
Ja, er selber vielleicht.
Kann mir mal jemand sagen, Dibbuk, das ist ja wahrscheinlich per Definition Dämon und irgendwas, das ist recht oberflächlich für uns Banausen und Heiden, wahrscheinlich relativ dämonisch, aber das ist doch sicherlich im Jüdischen irgend so ein ganz spezieller Dämon.
Weil ich meine,
Religionen haben doch immer so ganz verschiedene.
Ja, der Leichname besetzt.
Also laut Wikipedia so ist aber Dibbuk, die Seele des Toten konnte sich aufgrund ihrer Verfehlungen nicht von der irdischen Existenz trennen und sucht nach einem lebendigen Körper, um diesen zu besetzen. Das ist der Dibbuk. Also ein Geist, der...
Ja, genau, ein Geist, der es irgendwie nicht geschafft hat, zu gehen?
Der einfach der in der irdischen Existenz verweilt und versucht, einen Wirtskörper halt zu finden, quasi. Weil er sich noch nicht eingestehen hat, dass er tot ist.
Also Larry, okay, sagt Schlogger.
Qua Definition kann man das ja dann praktisch vielleicht auf unseren Protagonisten. Larry...
Kropnik.
Michael Stuhlbarg.
Ja.
So. Ja, aber oder vielleicht auf irgendjemand anderen.
Ja, aber was bedeutet jetzt das Intro? Also wir haben schon gesagt, Ernst überlegt, wer ist denn jetzt der Dibbuk in dem Film? Gibt es überhaupt einen? Dann kam die Idee, dass der Larry es ist, weil er vielleicht sich nicht irgendwas nicht eingesteht.
Also cineastisch wäre es eigentlich der Sly, ja, weil der genauso an die Tür klopft wie der Dibbuk in dem Opening.
Meinst du, er schleicht sich so in das Leben rein?
Ja, aber es gab diesen Moment, wo Frau und Mann doch am Anfang miteinander reden und er sagt, was plapperst du? Was plapperst du vom Dibbuk? Und in dem Moment klopft es und beide gucken zur Tür und die Kamera schwenkt so rüber und natürlich hat man sofort das Gefühl, oh je, die Frau hat das mit so viel Vehemenz vorgetragen, da wird wahrscheinlich was dran sein. Und ähnlich kommt es dann bei Larry, der sitzt, glaube ich, da im Wohnzimmer und es klopft und die Kamera schwenkt genauso zur Tür. Und es gibt nur diese Connection, sonst klopft niemand an die Tür in dem ganzen Film, außer der Sly, der sich ja auch so rein
und
biedert und sich auch so rein drängt. Und deswegen habe ich erst gedacht, es ist der Sly. Aber also ich habe die ganze Zeit mich auch so ein bisschen am Dibbuk aufgehalten, aber viel interessanter fand ich die Dynamik zwischen Frau und Mann, dass er halt auch sich die ganze Zeit so ein bisschen mitschleppen lässt. Ja, also sie sagt dann am Ende, oder sie sagt, bist du deppert, dass du da diesen Dibbuk jetzt anschleppst? Und dann sagt er so, ach Quatsch, nein, das kann nicht sein und so. Und dann kommt der Dibbuk rein, von dem wir ja jetzt nicht hundertprozentig wissen, ob er wirklich ein Dibbuk ist. Denn er blutet ja. Aber sie ist halt total, sie ist absolut sicher, dass es einer ist. Und er tut ja vor diesem alten Mann, der ihm ja nun mal auch geholfen hat, noch so, als wenn er das nicht ganz, als wenn er seine Frau nicht so für voll nimmt und so. Aber die Frau ist die Tatkräftige in dieser Szene. Und die scheucht den Dibbuk sozusagen raus. Und dann sagt er so, was hast du getan? Was hast du getan? Und dann sagt sie, Gott hat uns verschont oder irgendwie so. Und
verflucht, dachte ich. Hat uns verflucht.
Ja, am Anfang sagt sie, Gott hat uns verflucht und am Ende sagt sie, aber wir haben das Böse aus dem Haus gekriegt, alles ist gut.
Und also ist es nicht auch so, dass als der Dibbuk oder der Mann dann rausgeht, dass er keine Spuren im Schnee hinterlässt? Also dass da schon irgendwas übernatürlich ist?
Ja, irgendwas, also es war ja nicht so ganz klar, aber er hat ja auch geblutet. Also deswegen war für mich jetzt nicht so ganz, war da jetzt... Ist er, also das ist so, fand ich so ein Grenzgang gewesen. Aber der Mann war ja bis zum Schluss davon überzeugt, dass es, also wieder dann davon überzeugt, dass es keiner ist. Deswegen, das waren so zwei Pole.
Okay, jetzt komme ich hier mit einer anderen Interpretation. Im Film sehen wir ja, dass Larrys Frau ihm die Scheidung hinknallt und sagt, hier, ich will mich scheiden lassen.
Tatkräftige Frau, ja.
Tatkräftige Frau, ich habe sogar eine Affäre. Mhm. Und er, also das Thema vom Film ist ja, dass er macht einfach nichts. Er lässt sich einfach treiben vom Film. Und hier, das würde ja zum Intro passen, dass die Frau sagt, okay, hier, das sind die Tatsachen. Und der Mann sagt, ja, weiß auch nicht. Mal gucken. Also der sagt, der macht einfach auch nichts, so gesehen. Der kriegt,
ich finde
hier
nicht, dass er nichts macht. Das muss ich.
Der Mann im Intro.
Also, nee, allgemein, der Larry Gopnik, allgemein, also ich glaube, für mich geht der Film darum, dass da jemand ist, der eigentlich komplett verankert ist in dieser Welt, in seiner Gesellschaft. A serious man. Er sagt ja selbst, dass er einfach nur versuchen möchte, ein normales Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Und das funktioniert bei ihm aber hinten und vorne einfach nicht, wegen dem Chaos, was um ihn herum ausbricht. Und der hat ja auch keine Schuld daran. Er hat keine Schuld daran, dass seine Frau sich umorientieren möchte. Er hat keine Schuld daran, dass ein Studierender ihn erpresst und dass er nach hinten losgeht. Er hat ja nie wirklich Schuld. Selbst der Film endet ja mit dieser, das kann man ja, mit diesem Bild von diesem Tornado, wo du ja auch keine Schuld hast. Und es geht, glaube ich, also aus meiner Sicht jetzt sehr deutlich darum, dass dieser arme Kerl einfach so durch dieses Chaos manövriert. Es hat ein bisschen was, da habe ich sogar ein bisschen nachgeschlagen, vom Bibelbuch Hiob, wo ja auch Gott irgendwie diesen Hiob irgendwie straft mit irgendwelchen zig schlimmen Sachen, die ihm passieren, und guckt, was er macht. Und irgendwie, also ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich habe mit der Anfangsszene nicht so richtig gebondet. Ich hätte die nicht gebraucht. Ich habe auch nicht lange über die nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich fand wesentlich bemerkenswerter diese Geschichte im Film mit dem Zahnarzt, mit den Zähnen, die hinten diese Gravuren haben, diese Schriftarten, weil damit auch irgendwie klar gemacht wird nochmal, letztlich hast du es halt nicht in der Hand. Du bist halt dem Chaos ausgesetzt. Es endet ja damit die Geschichte beim Zahnarzt, dass, glaube ich, der Zahnarzt dann sagt, irgendwann vergisst das halt eben. Er hat lange drüber nachgedacht, immer wieder, aber irgendwann ist es halt vorbei. Irgendwann ist der Gedanke weg. Und vielleicht kann man das auch übertragen allgemein auf die Existenz von Larry Gopnik, der halt irgendwann auch einfach weg sein wird und so lange aber versucht halt klarzukommen in diesem Geflecht aus Moralvorstellungen und gesellschaftlichen Vorstellungen und dieser ganzen jiddischen Gemeinschaft, in der er ist. Weil das muss man ja auch sagen, die Coen-Brüder sind ja auch, also sind, glaube ich, auch groß gewachsen in so einer Art von Gesellschaft und erzählen ja, glaube ich, auch viel Persönliches. Jetzt habe ich viel geredet, ohne einen klaren Punkt zu fassen, aber ist egal, es klang, glaube ich, sehr intelligent.
Du wolltest betonen, dass er nicht nichts macht, sondern dass du das Gefühl hast, man sieht einfach einen Mann, der hier durchs Chaos, durchs Leben geschleift wird und versucht, irgendwas damit
schon
zu machen.
Dass es so wirkt, als würde er nichts machen, aber wird ja auch jedes Mal wirklich komplett davon überrollt. Er glaubt ja, dass er macht ja an und für sich nichts verkehrt. Also zum Beispiel das mit der Uni. Er macht ja nichts, macht sogar alles richtig. Ne? Er sagt ja sogar, Leute, ich lasse mich hier nicht von dir euch bestechen. Das mache ich nicht, aber es kommt ja trotzdem dann wieder auf ihn zurück.
Ja, aber als seine Frau sagt, ich will mich trennen lassen, sagt er, ja, okay. Als sie dann sagen, ja, du musst ins Hotel ziehen, alles selber bezahlen, alle Anwaltskosten sagen, sagt er, ja, okay. Als sein Sohn herauskommt, dass der Sohn ein Plattenabo abonniert hat, was man nur hätte rechtzeitig kündigen müssen, dann sagt er, ja, okay. Also er beschwert sich zwar, aber er nimmt das Schicksal dann noch an. Ach, genau, Stu, du hast auch noch über Hiob gesprochen, ne? Wenn man den Film googelt, dann wird ja oft dieser Vergleich zu Hiob gezogen. Und da fand ich es ganz interessant zu die Coen-Brüder, die erzählen ja gern eine Geschichte, die irgendwie, die endet dann so mittendrin gefühlt oft, denkt man manchmal. Mhm. Und das ist der Unterschied zu der Hiobs-Geschichte, dass in der Hiobs-Geschichte geht es ja darum, dass Gott und der Teufel, die haben halt quasi eine Wette, wie bei Faust, glaube ich, ist das auch so. Oh Gott, bevor ich hier irgendwas Falsches sage. Und der Gott sagt, hier, der Hiob, das ist so ein super Typ, der glaubt total an mich, das ist ein feiner Kerl. Und der Teufel sagt, ja, natürlich ist ein feiner Kerl, der glaubt an dich, dem geht's ja gut. Guck den dir doch mal an. Und dann sagt Gott, ja, aber daran liegt's nicht. Und dann wettet er halt mit dem Teufel und der Teufel nimmt dem halt alles weg, dem Hiob, und will halt gucken, ob er irgendwann seinem Glauben entsagt. Also alle sterben, er selbst kriegt Krankheiten, seine Farm wird kaputt gemacht. Und am Ende ist aber so, dass Hiob halt an seinem Glauben festhält und Gott ihn dann doppelt und dreifach belohnt dafür. Aber hier bei der Geschichte, also der Vergleich ist ja, dass hier ein Mann gestraft wird und geguckt und dann diese Ähnlichkeit zur Religion dann auch noch. Also er versucht ja immer, sich von Rabbis helfen zu lassen. Aber es gibt keine Auflösung. Ja. Also würdet ihr sagen, der Film hat ein Happy End? Nee, oder?
Nein, der Film geht komplett in seiner Willkürlichkeit auf. Also er endet genauso willkürlich, wie er begonnen hat. Also
ja,
vor allem
diese Willkürlichkeit.
Vor allem ist
es
ja auch interessant, ist ja das. Also ich habe mir jetzt gestern nochmal geguckt und es ist ja so, dass das Letzte, was du siehst, ist ja nicht Larry, der zum Tornado guckt, sondern sein Sohn, der ja auch Probleme hat, der ja auch, glaube ich, hier mit diesem Drogendealer da irgendwelche Probleme hat und da ja auch nicht richtig zu Potte kommt. Und ich hatte es immer so verstanden, so es geht halt einfach um die Willkürlichkeit. Ich meine, in dem einen Moment ist noch alles super und am nächsten Tag kommst du nach Hause und irgendwie die Hälfte deiner Familie hasst dich. Du bist kurz davor, den Job zu verlieren und dein Bruder, der bei dir wohnt, dem geht's auch nicht gerade gut. Also ich finde, Larry Gopnik ist ein klassischer Held ist er jetzt nicht, aber eine klassische Kohn-Figur. Hab mir das wirklich gerne angeguckt. Aber er tat mir auch wirklich jedes Mal leid, weil für mich war es immer so, der war halt komplett jedes Mal überfordert mit dem, was passiert, weil er halt so denkt, dass er so in seiner Welt eigentlich, alles läuft ja richtig gut, eigentlich ist alles perfekt. Und dann kommt halt eben ein, ich nenne es mal willkürlicher Moment nach dem anderen, bis kein Stein mehr auf dem gleichen steht.
Die Logik versucht er dahinter zu finden.
Ich habe so viele Gedanken mir vorher zu dem Film gemacht. Ich habe auch gelesen, es geht ja um Religion. Er versucht ja, Gott zu finden. Er versucht so ein bisschen rauszukriegen, gibt es Gott?
Ja.
Genau, Logik, das ist gut, genau, weil er Physiker ist. Genau, und er versucht ja rauszufinden, hat das alles einen Sinn, was mir hier passiert? Und gibt es einen Gott, der mir helfen kann? Und was bedeutet das alles? Und da habe ich was gelesen, was ich ganz cool fand, dass eine Geschichte, die du liest oder ein Film, den du guckst, das wird ja von jemandem geschrieben. Und oft wird versucht, Figuren irgendwie logisch zu schreiben und eine Geschichte rund zu schreiben. Also sie sind quasi von einem Gott erschaffen, nämlich dem Autoren der Geschichte. Mhm. Und für die Coen-Brüder passt es dann eben perfekt, diese Suche nach Logik, worauf es keine Antwort geben kann und auch auf Gott, indem man auch zurücktritt von dem, wir sind Autoren eines Films, wir wollen eine Geschichte rund erzählen und einfach die Figuren diese Willkürlichkeit erleben zu lassen. Und ich finde, da passt die Art, wie die Coen-Brüder Filme machen, so gut auch zu diesem Thema, oder? Wisst ihr, was ich sagen wollte?
Ja, also die Coen-Brüder waren schon immer anfällig für diese Willkürlichkeiten. Also nehmen wir mal als Beispiel eine meiner Lieblingsfilme, Rick Dabrowski, wo einfach eine der wichtigsten Nebenfiguren am Ende einfach am Herzinfarkt stirbt. Das hat eigentlich keine richtige Bewandtnis mehr. Es bringt dem Film nichts weiter, aber es passiert halt einfach. Und so ähnlich ist das halt eben auch jetzt hier bei A Serious Man. Es passiert einfach, ob du es willst oder nicht. Ja? Und da sind ja auch, also ich finde, dass der Film teilweise auch so ein bisschen was von einem Horrorfilm hat. Also wenn er irgendwie bei dieser einen Nachbarin ist und sie, zumindest aus meiner Perspektive, macht sie ihm sehr eindeutig Avancen, dass sie schon auf ein Schäferstündchen Interesse hätte und er halt auch sich da zurückzieht. Aber so wie das inszeniert ist, diese Frau, wenn sie da so sitzt, das hat schon irgendwie was jetzt nicht Gruseliges, aber irgendwie hast du schon das Gefühl, es ist nicht ganz real irgendwie. Also es sind ganz viele Sachen in dem Film.
Ja, ein bisschen so uncanny.
Ja, genau, die halt auch so unreal wirken, so unwirklich. Also also willkürlich und unwirklich. Das sind so die zwei Sachen, die sich in dem Film halt durchziehen. Mhm. Auch halt das Ende, dass plötzlich dieser Tornado da ist. Und das einzige Mal, dass die Coen-Brüder einem wirklich den Gefallen tun und es quasi auflösen, ist halt mit seinem Bruder, wo dann diese Geschichte kommt, dass er mit ihm flieht.
Er nimmt die Bestechung
und der Bruder erschossen
an.
Wird und dann kommt er raus, nee, es war halt doch
kommt
nur
der Tornado.
Traum. Aber ansonsten...
Ja, aber gerade mit dem Tornado finde ich auch cool, weil man kann das deuten in, okay, da ist doch irgendwas Göttliches, weil das schickt es jetzt dahin. Oder was Übernatürliches. Oder es zeigt halt erst recht, da ist gar nichts Göttliches. Es ist diese Willkür. Du kannst dich bessern. Er nähert sich wieder seiner Frau vielleicht ein bisschen an. Aber dann kommt der Tornado. Alles scheißegal. Du kannst ein Serious Man sein, wie du willst. Ja, also steht für euch der Tornado für, bestätigt das ein Gott oder eher nicht?
Ja, so ein bisschen, ich habe das schon so ein bisschen auch dann, ich habe das ja, ich glaube, vor 3 Wochen oder so. Irgendwann habe ich es gesehen und hatte viele Fragen. Und jetzt so komprimiert habe ich schon das Gefühl gehabt, okay, da zieht sich ja was durch diese ganze jüdische Gemeinschaft. Also diese Dibbuk-Geschichte kommt ja auch aus dem Ohr vom Jungen. Also, ja, also...
Aus dem Ohr?
Ihr seht das jetzt gerade nicht, aber Schnugger runzelt die Stirn. Naja, wir sehen ja dieses Opening und dann kommen die Titles und dann fährt aus dem Ohr mit Somebody to Love... kommen wir in das Klassenzimmer. So. Und da habe ich das schon auch so verstanden. Es ist nicht nur das, was der Junge hört, sondern es ist ja auch eine tief verwurzelte Kultur, religiöse Kultur, mit denen die natürlich aufwachsen, was weitergegeben wird und so weiter. Ne? Diese und vor allen Dingen sowas, das sieht man auch immer an diesem, oder das hat man immer an diesem schönen Wort für, das ist die, diese Ehe, die geschlossen wird, die vom Rabbi geschlossen wird, aber nicht vor dem Gesetz. Und keiner weiß um dieses Wort, selbst der Rabbi nicht. Was ist so eine ganz alte?
Den Get oder was?
Eine Get?
Diese Scheidung.
Ja, oder diese Get. Scheidung, ja. Also wo sie doch sagt, ich möchte mit Sly zusammen sein und deswegen möchte ich eine, und dann, gibt's das Wort und dann sagt er noch am Tisch so, eine was? Und sie, ja, das ist das Ritual, so, und dann geht er doch zum Rabbi und sagt, jetzt möchte meine Frau das, und er so, eine was? Und, also es wird so, da ist so eine ganz, diese Kultur ist so in den Knochen, aber natürlich über die Zeit, ich weiß nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll, aber du bist so verankert in diesem, da muss es Gott geben und da muss es diese Zugewandtheit an Gott geben. Deswegen sitzt er ja auch da und versucht, an den Rabbi ranzukommen oder an drei Rabbi sogar ranzukommen, um eine Erklärung zu finden, weil er, wie wir jetzt wissen, ist er ja ein total rationaler Typ. Aber weil sich das so häuft, fängt er ja selber an zu überlegen, okay, ist da irgendwie doch eine größere Macht und woher kann das kommen? Und die sitzen da alle und also mir kam das auch so vor, als wenn das eine total scheinheilige Nummer ist. Mhm. Das alles, das ganze Konstrukt dort. Er ist der einzige rechtschaffende Mann, ja, in diesem ganzen Gebilde. Und deswegen hat's, also mir hat der Film, der ist total unangenehm gewesen. Ich weiß, dass der viel Komik in sich hat, aber ich fand ihn von vorne bis hinten eigentlich unangenehm, weil ich immer gedacht habe, es kann doch nicht noch mal ein Knüppel, nicht noch einen drauf. Aber es gab auch diese coolen Sachen wie mit dem Jungen, mit der Bar Mitzwa sag ich schon.
Bar Mitzwa?
Wir genau. Tauschen die Silben einfach aus.
Genau. Wie der so völlig stoned da hängt und das Lied vorträgt oder das Gebet vorträgt so. Und dann zum Schluss zu diesem alteingesessenen Rabbi geht, der für mich, also er hat ja schon so eine Gottesgleichheit. Ja, Larry möchte unbedingt zu diesem Rabbi, so nach dem Motto, der hat am Ende, der weiß, der muss es wissen. Und der Rabbi gibt einfach nur diesen Walkman zurück und rezitiert halt aus diesem Somebody to Love oder irgendwie, macht irgendwie, nennt die Bandmitglieder oder so, weil der eigentlich schon so nah an dem Göttlichen ist, ja, also dadurch, dass er Methusalem ist, aber eigentlich der Jugend total zugewandt sein möchte und eher dadurch so wieder natürlich mehr teilhaben möchte am Leben, weil die Jugend, der lässt ja nur noch die Jungs irgendwie kommen und hat mit sonst keinem irgendwie mehr zu tun. Also das fand ich auch. Ich fand das so, das war alles so widersprüchlich. Ich fand das, das fand ich super cool. Aber er als Figur war total tragisch und unangenehm. Ja.
Ja, das passt ja, was du sagst, MJ, so ein bisschen unwirklich zu dem Surrealen, was auch Stu meinte bei der Nachbarin.
Mhm.
Dass es so ein bisschen so daneben wirkte, so dieses Absurde.
Mhm. Ja.
Ja, aber mit dem Lied, das ist ja auch der Anfang, ne? Das ist ja dieses Somebody to love. Genau. Und da geht es ja um die Stelle hier, when the truth is found to be lies and all the hope within you dies. Und im Prinzip, we just want somebody to love. Und vielleicht ist das ja die versteckte Message, die der Methusalem, wie du ihn nennst, MJ, dem Jungen dann mitgibt. Also wenn die Wahrheit, die du dachtest, dass sie wahr ist, dass du rausfindest, dass sie vielleicht nicht unbedingt wahr ist und alle Hoffnung, die du hattest, gestorben ist, du brauchst eigentlich nur jemanden, du musst ein guter Junge sein oder ein serious man dann, good boy oder serious man ist ja wahrscheinlich das Gleiche oder ähnlich und musst einfach somebody to love finden und das dann doch irgendwie
Gott ist. Was Gott.
Eine Nachricht da drin ist.
Gott
also
liebt
es doch
dich.
Einen Sinn hat.
Ja, wenn du rechtschaffen bist, aber nur.
Ja, du ziehst es jetzt auf die Religion. Ich bin hier ja wieder ganz gutmenschig und denke einfach nur, dass der Rabbi ihm sagt, hier, mach doch dein Ding, Und Hauptsache, du bist ein guter Mensch und liebst Leute und findest jemanden, der dich liebt. Egal, ob Religion
oder
nicht.
Der,
aber klar, man kann es auch auf Jesus und auf Gott, nicht auf
ich
Jesus.
Ich glaube, dass
Jesus
in diesem Film sämtliche Figuren, die vorkommen, alle komplett festgefahren sind. Und das zählt auch der Rabbi. Ich glaube, dass der Rabbi nicht mal weiß, wer da vor ihm steht, wenn dann Larry da auftaucht und wirklich erbetteln muss, dass er endlich mal eine Weisheit hören darf von diesem alten Mann, der mehr tot als lebendig ist. Und der Film, also ich finde, was MJ gesagt hat, ist unangenehm, da gehe ich mit, der ist wirklich unangenehm, aber auf eine gute Art finde ich unangenehm. Und ich finde ihn auch stellenweise, je älter ich werde, umso witziger finde ich den. Also es ist eine ganz eigene Art von Humor, sehr schwarz, sehr böse, sehr düster. Allgemein am Ende, wenn man so das Gefühl hat, okay, es hat sich wieder alles eingerenkt und es läuft gerade wieder für ihn sehr gut und er dann so aus einer guten Laune heraus entscheidet, hey, wenn ich jetzt diesen Studenten halt bestehen lasse und das Geld von ihm annehme, dann kann ich mit dem Geld auch meine Schulden bezahlen, alles ist super. Und dann kommt es ja so, dass dieser Anruf vom Arzt kommt, wo wir auch nicht erfahren, was genau jetzt ist, aber es klingt halt nicht so positiv, was da gesagt wird, ne? Dass er vermutlich dann doch irgendwie, dass ich Krebs, Aids, irgendwas anderes hat.
Krebs.
Krebs, ja. Aids. Wer kennt es nicht? Das gefährliche Krebs.
Alles, alles.
Ja. Also,
Ja, also genau. Und das
er kann machen,
ja,
was er will. Am Ende kommt der Tornado und die Gesundheit. Ja.
Die interessante Frage, die sich daraus aber stellt, ist, wenn er einfach machen kann, was er will und es passiert eh immer das, was vorgegeben ist oder immer dieses Chaos, muss es ja auch mal gute Phasen geben. Dass man also so agiert und nicht die Welt geht unter, sondern die Welt blüht auf.
Ja, du bist scheiße und die Welt blüht
auf. Ja, aber dann ist man aber Larry und zu Recht schaffen, um das zu genießen, was man dann vielleicht hier um die Ecke und da nochmal an der Seite vielleicht mitnehmen könnte.
Ja, einfach so dieses vielleicht.
Also irgendwie ist es ja schon.
Vielleicht fehlt ihm ja einfach dieses so, hey, ich kann nur das genießen, was ich auch gesät habe oder was ich mir erarbeitet habe, weil er ist ja ein fleißiger Mann. Also zumindest kommt mir so vor, aber da ist der Film quasi sagt so, nee, leb einfach den Tag hinein und nimm das mit, was du bekommst. Und es wird mal schlecht sein, mal wird es gut sein.
Aber das ist du, was du meintest oder auch MJ mit dieser Absurdität bei der Nachbarin. Ich glaube, ich würde das so deuten, dadurch, dass sie so ein bisschen vielleicht auch gruselig oder einfach unangenehm gezeigt wird, dass der Film eben ganz klar, was heißt ganz klar, gibt es sowieso nicht, dass der Film eben aus Larrys Sicht, er weiß nicht, was gut und was schlecht ist. Und das, was ja, sie will ja ein Stelldichein mit ihm haben, was für ihn ja gut sein könnte, aber für ihn wirkt es bedrohlich, für ihn ist nicht, er weiß nicht, was richtig ist. Und deswegen wirkt es so unwirklich und also er kann nicht mehr sehen, was ist schön und was ist schlecht. Und der Film zeigt uns das durch seine Augen, dass wir auch nicht wissen. Da ist was eigentlich Cooles für ihn, vermeintlich, das deute ich jetzt einfach so rein, wird aber irgendwie bedrohlich dargestellt.
Ich meine,
ja, aber nicht nur durch die Frau, die ja eher so, ich habe die gar nicht so als bedrohlich
ist auch das falsche Wort, aber ich finde halt, wie sie ihm Avancen so macht, das ist schon, es wirkt ein bisschen seltsam, also auf mich als Mann.
Ja, das war ja auch, ja, das ist absolut, da ist nichts Feminines drin. Das ist einfach nur wie so ein Raubtier, was dich anstarrt. Also so habe ich die irgendwie wahrgenommen. Und auch in seinem Traum, wo er dann von ihr geritten wird, wo er total abgeht und sie aber einfach nur so auf ihm sitzt, da rumrödelt und einfach nochmal an ihrer Zigarette zieht, glaube ich, war das Bild. Also dass sie absolut emotional flach da durchgeht, als wäre das halt irgendwie ein weiteres To-Do, was sie irgendwie durch ihren Tag schleppt, weil sie eh so ein bisschen, naja, sie trinkt, sie raucht, sie weiß eh nicht, was sie so tun soll, außer sich nackt zu bräunen im Garten. Ach, dann nehme ich den auch nochmal mit. Also es war, auch wie du sagst, so ein bisschen willkürlich, auch für sie. So nach dem Motto, ach ja, ergibt sich, kann man vielleicht mal mitnehmen, den Larry. Viel bedrohlicher fand ich ja, dass man wusste, was eventuell diese Konsequenz daraus welche Konsequenz daraus folgt, nämlich dieser total krasse, brutale Nachbar. Der hätte den ja komplett unangespitzt in den Boden gestampft. Also das gerammt, so. Also das war eigentlich eher, die Bedrohung, die dahinter stand. Ja, macht Larry das jetzt, weil er sich irgendwie auch retten möchte und weil er irgendwie gesehen werden möchte, geliebt werden möchte, wie auch immer. Oder macht das nicht? Und hätte sie diesen Schritt forciert und wäre sie auf ihn zugegangen und hätte den überrannt, hätte der sie auch nicht gewehrt. Ja, aber sie hat es nicht gemacht. Sie hat die Initiative nicht ergriffen. Er hat ja da gesessen wie so ein Kätzchen auf der Couch Und sie hat, glaube ich, nur so überlegt, will ich das jetzt mit ihm oder nicht?
Vielleicht ist es ja auch gar kein Zufall, dass er praktisch zwischen den beiden Nachbarn, das ist jetzt, kommt mir jetzt hier der Gedanke, da sitzt er praktisch in der Mitte zwischen zwei Nachbarn, die man vielleicht unter Umständen so als, ich will jetzt nicht sagen Engelchen und Teufelchen bezeichnen kann, aber du hast auf der einen Seite so diesen absolut stringenten American Soldatentyp, der mehr oder weniger durch Disziplin und eiserne Selbstkontrolle irgendwie glänzt und seinem Sohn das auch irgendwie zu vermitteln mag. Und auf der anderen Seite hast du halt die Sünde, die da mehr oder weniger, sag ich mal, das relaxte Leben jetzt eher genießt. Und vielleicht muss man da auch ein bisschen, ich weiß gar nicht, warte mal, ist das so Mitte der 70er?
Ich glaube 1967
spielt es, ist das auch gerade so ein bisschen da an.
Ich wollte gerade sagen, das
oder
ist 60er.
70, vielleicht, oder, 8, oder 60er. Das würde ja auch zur damaligen amerikanischen Gesellschaft irgendwie ein bisschen passen. Dass die da irgendwo zwischen diesem aufkeimender Flower Power und dem, ja, sag mal, doch sehr McCarthy-Ära geprägten radikalen.
Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt, weil ich mich auch gefragt habe, also gerade diese jiddische Kultur, die wir da sehen, ist Larry Teil davon, weil er daran glaubt oder einfach, weil er hineingeboren wurde, weil er einfach Teil davon ist? Weil das geht ja ganz vielen Leuten so, die heute noch in die Kirche gehen, die das machen, weil die Eltern sie halt reingezogen haben. Aber halt, also die Sonntagskirchgänger. Ich meine, ich bin da raus. Ich war das letzte Mal in der Kirche vor, ich glaube, wirklich 25 Jahren. Also von daher ist mir Hopfen meist verloren. Aber das ist ja eine echt eine interessante Frage. Wie Max sagte, gerade in dieser Zeit des Umschwungs, du hast so das Neue, das Wilde, das Rebellische und auf der anderen Seite hier die McCarthy-Ära mit der Kommunistenjagd. Und dann hast du so jemanden wie Larry Gopnik, der, glaube ich, echt zufrieden ist, wie sein Leben verläuft. Aber ich glaube halt eben auch, sich nie wirklich damit auseinandergesetzt hat, was er denn wirklich will vom Leben, weil es für ihn ja alles schon so bereit stand. Das ist so diese jiddische Gemeinschaft, dann die Universität.
Ne? Ja, er ist mitgefahren. Genau. Ja. Ja. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen so dieser Kern. Ich würde jetzt auch mal jetzt einen ganz weiten Bogen noch gehen, wo es da gleich um den Dippuk zu Beginn irgendwie geht. Vielleicht ist der Dippuk ja eigentlich das Leben, das in einen reinfährt. Vielleicht ist das der Dippuk. Also der mehr oder weniger, also es geht ja um den Dämon, der in einen reinfährt, der mehr oder weniger dann, sagen wir, ich kann es selber wieder nicht erklären, was in meinem Kopf gerade sich zusammenbraut.
Du meinst die Widrigkeiten des Lebens?
Es ist so, dass das Leben an sich, ich glaube, was ich als Dippuk empfinde, das ist so dieses stringente zu denken, dass man für sich Antworten findet und dass man wenn man so lebt, dass man nach Antworten sucht und immer Antworten finden will, wird man nicht glücklich, weil vieles einfach durch dermaßen komische Zufälle beeinflusst wird, dass es keine Antworten auf irgendwas geben kann. Versteht ihr, was ich meine?
Ja. Und das Gefühl, das Leben lenkt dich wie so ein Dämon.
Entweder das oder, jetzt wo ich gerade anders drüber nachdenke, ist es genau das Gegenteil. Nicht das Leben ist ja die Willkür so an sich. Also wirklich diese, ich würde sagen, da, keine Ahnung, keiner kann es vorhersehen. Nennen wir es Schicksal, meinetwegen, wobei Schicksal ist ja vorbei, ist wurscht. Egal. Was ich meinte ist, dass wenn man nach einem Regelwerk sucht, das Regelwerk ist der Dippuk. Es gibt kein Regelwerk, mit dem du folgen kannst, um zu 100% sagen zu können, dass du ein glückliches Leben leben wirst. Auch wenn du dich noch so sehr bemühst, a serious man zu sein.
Also den serious
das
man
nicht,
muss, ist
dass
der
du,
Dippuk.
Dass du ein happy man wirst oder irgendwas.
Also den serious man alias Dibuk, musst du mit dem Eispickel austreiben, damit du frei in die 70er starten kannst.
Du musst das alles auch ein bisschen aufweichen. Hang loose.
Du musst keinen Sinn also, in deinem Leben und in dem, was dir passiert, erkennen.
Es macht nicht alles Sinn. Und ich glaube, dass du dich halt unglücklich machst. Und vielleicht unter Umständen ist es ja auch so ein bisschen dieses, ich meine, das hatten wir ja damals bei Beau is Afraid auch schon. Jedes Mal, wenn es irgendwie so um jüdische Urängste geht oder sowas, kommt immer so diese Schuld, dieser Schuldbegriff immer. Hm. Und vielleicht ist es ja hier auch irgendwie so ein übergeordnetes Thema, das natürlich jetzt nicht unbedingt wirklich beim Namen genannt wird, aber dass du halt versuchst, okay, du willst eine Gemeinde und du willst dich immer so dieser Community unterordnen und du musst dich da an diese gewissen Regeln halten und es gibt so viele Rituale und ich meine, das wird erwartet und das wird erwartet und das wird erwartet und das wird erwartet, aber im Prinzip kann man das ja, deswegen sind ja diese Rabbis auch so, ich weiß nicht, so prägnant. Der erste Rabbi ist mehr oder weniger komplett überfordert, auch aufgrund seiner fehlenden Erfahrung und seines Alters. Der zweite ist eigentlich ein Dummschwätzer, wenn man es so irgendwie will, der da mehr oder weniger das so mit einer fast schon mysteriöse Philosophie irgendwie mit dieser Geschichte da aufbaut. Und der dritte Rabbi ist eigentlich so. Der macht eigentlich genau das, dass er eigentlich im Prinzip sagt, ja komm, bleib ein guter Junge und dann wird es schon passen. Ja. Also der dann irgendwie so vielleicht entzaubert er es am Ende auch. Aber ich finde, man sieht eben, dass diese Jagd nach einem gefestigten oder ernstzunehmenden Regelwerk eigentlich nur dafür sorgt, dass Larry ja kein, ich will jetzt nicht sagen, dass er alles verliert, aber dass er mehr oder weniger einfach unglücklich. Also,
ich würde so.
Oder er verliert den Griff.
Was ich ja total spannend finde, Larry kommt ja aus einem sehr religiösen Haushalt. Und was Religion ja wirklich immer sehr, sehr gerne macht, ist dem Schäfchen zu sagen, eigentlich seid ihr schuld. Verbannung aus dem Paradies, sorry, seid ihr schuld. Und dass man hier auch sehen kann bei A Serious Man, dass er so ein bisschen so, dass der arme Larry irgendwie, glaube ich, immer klar versucht zu gucken auch, es war, das ist doch jetzt nicht meine Schuld. Und somit quasi auch merkt, dass halt eben diese Willkür drin ist. Dass er gar nicht Schuld hat, weil bei vielem, was ihm passiert, hat er einfach keine Schuld. Punkt. Du bist ja nicht schuld, wenn du krank wirst. Ne? Mhm. Also wenn bei dir jetzt ein Gehirntumor wächst, bist du nicht schuld. Aber in diesen religiösen Blasen ist halt ganz oft so, dass immer wieder geguckt wird, dass du ja schuld bist für das, was dir passiert. Und das ist ja hier nicht gegeben. Deswegen könnte man es auch so ein bisschen als, ja, ich möchte mal sagen, als ganz, ganz, ganz blöd gesagt, als Kampf zwischen ja, der Willkür und der Religionsschuld, um es mal so auszudrücken. Kann man so auch sehen.
Ja, und ja, genau, ich finde das alles gut, was ihr sagt. Würde ich auch so alles so ähnlich sehen. Und auch Stu, du hast dir die Frage gestellt, ist er da reingeboren oder hat er es freiwillig ergriffen? Er begibt sich halt vielleicht auch wegen dieser Hiobs-Sache, weil es ihm plötzlich ganz schlecht geht und er durch diese Scheidung so rausgerissen wird, ist erstmal auf die Frage, hat das alles so Sinn, mein Leben? Was bedeutet das alles? Und es ist also diese Gegenüberstellung von Sinnhaftigkeit gegenüber Sinnlosigkeit. Die Suche nach dem Sinn, und da gibt es einfach keine. Und die verschiedenen Rabbis, die sind halt unterschiedliche Herangehensweisen. Ich meine, der letzte Rabbi, der muss ja seinen eigenen Mythos am Leben erhalten. Der kann ja keine Antworten mehr geben, weil nur dadurch kann er so wirken, als hätte er alle Antworten. Weil sobald er mal eine gibt, siehe es Ende, wirkt es alles menschlich. Und er lässt sich ja permanent von seiner Sekretärin entschuldigen, damit er immer so wirkt, als hätte er da irgendwo, als gäbe es die Antwort. Aber er hat
das
auch
Mysterium,
nicht.
Das Mysterium kannst du ja am besten dadurch aufrechterhalten, indem du dich rar machst, sozusagen.
Willst du Geld, dann machst du dich selten.
Ja, das ist, ja.
Aber mal in die Runde gefragt. Glaubt ihr, dass A Serious Man ein religionskritischer Film ist? Oder ist er vielleicht doch eher ein Film, der sagt, pass auf, es ist nicht, läuft nicht alles rund, aber man kann in der Religion auch durchaus seinen Frieden finden? Weil ich glaube, ich bin dafür einfach zu religionskritisch gepolt.
Mhm. Aber würdest du denn sehen können, dass er seinen Frieden findet? Er findet
am Ende nicht seinen Frieden, das ist auf gar keinen Fall, aber er kommt ja aus diesem Frieden zumindest.
Ja, okay. Das heißt, wenn alles halbwegs okay läuft, dann ist es ein gutes System.
Ja, ich meine, ich kenne auch Privatleute, die halt gläubig sind und auch gerne in die Kirche gehen und das ist ja absolut fein, ne? Whatever floats your boat. Ich merke halt für mich persönlich, ich habe es auch mal versucht und dachte, vielleicht komme ich da irgendwie rein in diese Welt, aber da bin ich nicht der richtige Mensch für. Das ist immer nicht meine Art von Welt, sage ich mal. Und ich finde halt bei Serious Man so spannend, weil ich finde, du siehst halt ganz viele Sachen, die durchaus kritisch sind. Also allein, wenn dieser arme, verzweifelte Mann wirklich vor diesem alten Rabbi da steht und der hat es selbst gesagt, der eigentlich nur seinen eigenen Mythos versucht aufrechtzuerhalten. Aber auf der anderen Seite würde ich halt Larry... Alleine, der ist ja kein dummer Mensch. Ich meine, der ist ja Physikprofessor. Alleine, was er an die Tafel schreibt, ist ja schon Wahnsinn. Ich glaube, der hat vermutlich einen höheren IQ als wir vier zusammen. Und trotzdem ist er nicht in der Lage, ohne diese Religionswelt auszukommen, weil er halt eben da irgendwie reingeboren worden ist. Oder dass es einfach für ihn Teil der Gesellschaft ist. Und ich frage mich halt eben...
Ja, das ist
ja Intelligenz und Religion. Ja, Intelligenz und Religionshörigkeit oder Hörigkeit ist zu negativ. Das hat ja nichts miteinander zu tun. Das passt doch eigentlich dadurch, dass er so intelligent ist und Physikprofessor, der danach sucht, alles mit Logik zu erklären, will eine Erklärung haben. Irgendwann fragt er mal nach und lernt dann eben, okay, ich kann keine Antworten hier finden. Die Religion, da gibt es nicht wie bei Physik so klare Antworten.
Ja, und vor allem Physik, ne, das ist jetzt auch so ein Aspekt, glaube ich, die Physik lebt ja eigentlich davon, dass du immer so Aktion-Reaktion hast. Also du gibst halt irgendwie, keine Ahnung, eine Kraft auf ein Objekt und die wird halt dann weitergegeben auf ein anderes, blablabla, keine Ahnung. Und ich glaube, dass ihn das in Verbindung mit seiner Religiosität ein bisschen kirre macht, weil er vielleicht unter Umständen auch von seinen Entscheidungen eine göttliche Reaktion irgendwie dann erwartet. Sprich, er wenn er jetzt diese Dingsbums annimmt, die Bestechung, dann müsste eigentlich in seinem Weltbild eine böse Kehrtwende irgendwie kommen oder ihm irgendwas Schlechtes passieren. Also, ihr versteht, was ich meine.
Ja.
Ja. Und vielleicht ist das auch so ein Punkt, der vielleicht ist es ja total spannend, weil wir als Normalsterbliche vielleicht unter Umständen irgendwie denken, eigentlich müssten ja die Menschen, die sich komplett der Wissenschaft zugeschrieben haben, also Naturwissenschaft in dem Sinn, dürften ja eigentlich überhaupt keine, also so mit diesem normalen Bild der Religion ja gar nichts anfangen können, weil eigentlich müsste ja eher an den Urknall und sonstige Geschichten irgendwie glauben und nicht ans Paradies und Adam und Eva. Ich vereinfache das jetzt hier. Und
ja, aber
du musst aber hier eben, ja.
Ja, aber ich denke dann auch, ich glaube, jeder Mensch kommt an den Punkt, wenn sich Sachen häufen. Ne, man sagt ja auch immer, das Sprichwort hat so, wenn was kommt oder wenn es dann kommt, dann kommt alles auf einmal. Und da 100 Pro gibt es, also ist mir auch schon passiert, dass sich Dinge aneinandergereiht haben und in kürzester Zeit auf meinem Tisch gelandet sind, wo ich gedacht habe, boah, jetzt reicht's aber auch mal. Das kannst du nicht erklären, ne? Also das kannst du nicht mit einer Formel erklären, das kannst du nicht, sondern da sagst du so, okay, ziehe ich das gerade an, das Pech, oder ziehe ich da gerade irgendwas an? Also es gibt ja diese Sprüche, die genau diesen Zustand beschreiben, von dem man sagt, man ist eher ausweglos, weil man so viel davon bekommt, dass man überhaupt nicht hinterherkommt, um das zu verarbeiten, um zu wissen, wie man darauf reagieren soll. Und das passiert ihm ja auch. Also egal, was womit er konfrontiert ist, es kommt immer noch das Nächste. Ja, sein Bruder, der dann irgendwie im Club aufgegraben wird, weil er zur damaligen Zeit, hieß es ja, Sodomie betrieben hat, dann irgendwie das Brain ist, aber irgendwie nur nach Lust und Vergnügen handelt, genau umgekehrt zu ihm, ja, der so rechtschaffen ist. Und er aber für den Bruder gerade stehen muss. Also er übernimmt ja an allen Ecken für die Dinge, die ihm widerfahren, mit denen er eigentlich nichts zu tun hat, muss er Verantwortung übernehmen. Und das scheint ja irgendwie so seine Aufgabe zu sein.
Das Ding ist, dass er sich diese Aufgabe aber auch selber gibt.
Weil naja, ich weiß die gar wird nicht, ihm ja so zugeschoben und er ist der Mann, der dann diese Verantwortung annimmt. Mhm. Ja, klar.
Er begehrt nicht auf.
Bitte?
Ja.
Er begehrt nicht auf.
Nee, genau, nichts. Das macht er nicht, ja. Genau. Und es gibt ja diesen Satz, den er... Und das ist für mich eigentlich so die Verklinkung zu dem Tornado auch. Von dem Schüler, der im Büro sitzt und ihm den Umschlag letztendlich da lässt und er den nochmal reinruft und dann sagt, alles, was in diesem Raum passiert, hat Konsequenzen. Und ganz zum Schluss öffnet er ja diesen Umschlag, schreibt, ne, verändert die Note, weiß, okay, jetzt beruhigt er sein System wieder, indem er zwar etwas macht, was nicht der Moral und seiner Rechtschaffenheit treu ist, aber was sein System beruhigt. Weil irgendwann kann man nicht mehr. Irgendwann muss man gucken, dass man wieder Ordnung in das Chaos bringt. Und dann kommt der Tornado. Das fand ich total cool, weil die war die Konsequenz. Mhm. Alles hat eine Konsequenz.
Oh ja, also doch die göttliche Strafe dann. Also da ist ja das Gegenteil, was ich, glaube ich, vorhin auch mal meinte. Dann hat es ja, er kriegt dann die Konsequenz, er kriegt die göttliche Strafe und es beweist ja doch, dass es dann doch Gott gibt. Und er wird ja auch direkt, kriegt er den Anruf vom Arzt. Mhm. Also zeigt der Film dann doch, es gibt Gott.
Die doppelte Strafe.
Ja, sein Sohn kriegt die Strafe. Also es ist auch noch eine Erbstrafe, die
ja
noch.
Ja, aber das ist ja eh ein jüdisches Thema auch noch oder ein religiöses Thema.
Ja. Und diese Community fängt ihn ja auch null auf. Also, wenn ich so überlege, Community ist ja dazu da, dass man sich, weißt du, dass man sich geborgen fühlt, dass man, sich verstanden fühlt, dass man sich gegenseitig stützt, gerade in religiösen Communities natürlich. Und die ist der absolute, also schlimmer kannst dich nicht treffen, ja. Die Frau, die geht, dann der Typi, dessen Beerdigung er auch am Ende noch bezahlen muss. Und alle segnen das ab. Keiner sagt zu ihm, nee, du hast recht, das ist nicht richtig. Der Rabbi sagt dann nur so, ja, nee, ist doch.
Ja, aber irgendwie liegt die, also klar, Thema Schuld ist schwierig, aber hätte sich das geändert, wenn er gesagt hätte, nee, ich mach das nicht? Oder ist es halt so eine Gemeinschaft, die sagt, ja gut, er beschwert sich ja nicht richtig. Dann,
das ist ja eben, glaube ich, die große Frage des Films, beziehungsweise eine der großen Fragen ist natürlich, was wäre, wenn dieser Mann auf einer gewissen Art und Weise ein Rückgrat hätte oder beziehungsweise Rückgrat ist jetzt böse gesagt, wenn der einfach mal Nein sagen würde.
Ja, oder macht, was ihm gefällt oder wonach ihm der Kopf steht. Und das kommt ja nur in seinen Träumen. Nur in seinen Träumen. Und das sind auch nur seine Albträume. Wenn er so reagiert, wie er es eigentlich machen sollte. Ja, er sollte mit der Nachbarin eine Affäre anfangen. Er sollte den Sly...
wenn ihr den Film geguckt habt und jetzt die ganze Zeit auch schon komplett irritiert seid, über wen die reden, weil die immer Sly sagt, der heißt Sai. Ich denke immer die ganze Zeit, dass Sylvester Stallone da irgendwie mitspielt. Sorry, das irritiert mich gerade komplett.
Sorry. Also, Entschuldigung. Also, der Geliebte und neue Partner seiner Frau. Genau, das... Genau. Und da hat er ja auch Gewaltträume. Denn das ist ja alles berechtigt. Das sind ja alles Emotionen, die komplett unterdrückt werden und die sich in den Träumen äußern. Auch, das war die emotionalste und schönste Szene im ganzen Film, wo er seinem Bruder verhelfen möchte, in dem Boot mit dem ganzen Geld überzusetzen ins andere Bundesland, damit der Bruder, also er will seinen Bruder retten. Und diese emotionale Szene zwischen den beiden, weil das immer alles so seicht dahin gedröppelt ist und es keine emotionalen Ausbrüche gab von keiner Seite, hat mich das wirklich fast zu Tränen gerührt, obwohl das auch so richtig low
war
eigentlich.
Ich finde halt, dass der Bruder, der von Jack Klein gespielt wird, der hat auch immer so eine, also ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber du siehst dieses Gesicht und du fühlst seine Traurigkeit irgendwie. Also du musst gar nicht sagen, dass er depressiv ist.
Ja,
du
der
siehst
hat auch
diesen
so
Typen einfach nur sitzen da, wie er auf dem Sofa da schläft oder sitzt. Und du weißt so ungefähr, was da Phase ist mit ihm. Also gefühlstechnisch, das fand ich auch ziemlich krass.
Ja, du kannst nicht du sein, ne? Also es gibt keinen Raum für dich. Also weder der Bruder, der natürlich aufgrund seiner Homosexualität und Genialität auch keinen Raum hat, weil er, glaube ich, auch autistische Züge hat und keinen Platz in dieser Gesellschaft, in dieser Community hat. Und er selber ja auch nicht mit seinen Bedürfnissen. Aber die Community tut dann halt so, ja, aber wir sind ja alle, ne, wir sind eine Gemeinschaft, der Sohn kommt jetzt auch in diese Gemeinschaft und es wird alle, und jeder kennt jeden und jeder ist für jeden da. Aber eigentlich nicht. Da ist niemand da. Alle machen, was sie wollen. Nur unser Larry, der macht's nicht. Bis er dann zum Schluss es macht und dann kommt die Lebensbedrohung.
Klingt dann doch wieder wie eine runde Geschichte, wenn man es so erzählt.
Ja, glaubt ihr eigentlich, dass Larry seinen Bruder irgendwie so als mahnendes Beispiel irgendwie sieht?
Guter Punkt.
Dass man irgendwie denkt, okay, der
das
der,
könnte ich sein, also, wenn ich so weitermache, meinst du?
Ja, genau. Also wenn ich mich praktisch meinen Gelüsten irgendwie ergeben werde und halt nicht mehr serious bin sozusagen, nicht mehr in der Community ernst genommen werde, nicht mehr in der Gesellschaft ernst genommen werde, dass ich dann praktisch so ein Häufchen Elend werde.
Ah, ist interessant, ja, dass er so als abschreckendes Beispiel, was ihn noch mehr dazu bringt, ein serious man sein zu wollen.
Ja, weil ich meine, das Ding ist, darf man ja jetzt nicht außer Acht lassen, wenn wir jetzt von dem Film aufs reale Leben irgendwie gehen und wie einfach auch eine Midlife-Crisis zustande kommt, dann ist das auch immer der Fall, dass man eben über die Zäune guckt, was so die Nachbarn machen, wer hat da praktisch, wer hat Erfolg, was macht er, was macht sie, wie ist er oder sie glücklich mit ihrem Leben, wie wirkt das und so weiter und so fort. Das ist immer so dieses, the grass is always greener on the other side. Oder eben genau dieses Gegenteil, was halt dann sein Bruder irgendwie wäre. Und dass so solche Geschichten einfach auch Gedankengänge, sage ich mal, so fast im Sinne einer Neurose irgendwie manifestieren können, dass man dann sich einredet, wenn ich jetzt das und das mache, dann passiert das und das Schlimme. Ich weiß gar nicht, ob der Begriff intrusive Gedanken da irgendwo vielleicht auch reinpasst.
Heißt intrusive Gedanken nicht, dass man, ist es entweder, dass die Gedanken so, dass man so zu viel grübelt oder dass man Angst hat, dass man was tut, also dass man jemanden umbringt oder so, diese.
Ja, ich verwechsel da immer so, ich vermische da immer sehr viele Dinge. Ich glaube, ich nenne sehr viele Dinge intrusive Gedanken, die eigentlich de facto gar keine sind, aber
okay, ich weiß auch nicht.
Ich sehe es immer so wie so Zwangsgedanken, also oder Neurosen, die halt mehr oder weniger kommen, wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn ich heute mit dem rechten Fuß aufstehe, anstatt mit dem linken, dann geht's mir nicht gut. Dass man sich einfach, dass die Religion auch ein paar blöde Regeln einfach aufstellt. Oder dass Philosophie an sich, ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie religionskritisch ist, sondern eine Religion ist in ihrer besten Form, ist es ja eine Philosophie, eine Lebensphilosophie, die halt jede Lebensphilosophie ist ja auch irgendwo ein Regelwerk. Und da ist es ja wurscht, ob du praktisch in so einem relativ offenen und menschenfreundlichen bist, wie jetzt Buddhismus, der gar nicht als Religion an sich bezeichnet werden kann, oder ob du in so einem Hokuspokus-Ding wie dem Christentum bist. kannst du ja an Harry Potter glauben. Kannst du sicherlich auch eine Lebensphilosophie draus machen. Und im Endeffekt sagt halt das Leben dann trotzdem, ja, keine Ahnung. Wenn es blöd läuft, wächst da halt ein Tumor. Da kannst du vorher beten, so viel, wie du willst.
Ja, außer, oder man deutet es so, dass der Tumor eben die Strafe ist, darauf, dass er sich nicht an die Regeln gehalten hat.
Ja, und das
aber
ist
der Tumor war ja schon vorher da.
Wir wissen auch nicht, dass es ein Tumor ist. Ich glaube, der Tornado ist, gesagt. Wir wissen es halt nicht. Aber ich finde halt auch, dass er ja also, eigentlich, ja, er nimmt ja das Bestechungsgeld am Ende auch an, weil es aktuell sehr gut läuft, weil er den Studenten ja auch gar nicht mal so, also der sagt ja auch zu ihm, du eigentlich bist du ganz gut, du wirst es schaffen. Und dass er halt eben selbst noch diese Schulden hat. Es ist ja, ne, also das sind ja auch Sachen, die ihn dazu führen, dass er das annimmt, dieses Geld.
Es sind diese nicht selbst verschuldeten Schulden, oder?
Ja,
das
genau.
Sind die Schulden, das die seine genau. Frau irgendwie gemacht, die aufgrund der ja. Verfehlungen ja. seiner Frau eigentlich.
Frauen, habe ich recht, Max.
oh, ja. Oder seines also, Sohnes. Auch.
Irgendwie, er tut mir halt wirklich leid, irgendwie, der arme Mann. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch so, boah, er müsste doch irgendwie dann auch mal gelernt haben, so versuchen auszubrechen. Auf der anderen Seite, wenn du halt irgendwo ausbrichst, bist du doch erstmal alleine. Und ich glaube, das ist auch ganz schlimm für andere Leute. Und ich habe es mir auch immer so erklärt, dass sein Bruder halt versucht hat, auszubrechen. Und das Ergebnis liegt jetzt bei Larry halt eben auf der Couch.
Ja. Ja, das ja. würde jetzt zu dem sagen, das passen, was Max gesagt genau. hat. So ein Negativ. Beispiel, so eine Angst, dass er immer vor sich sieht, ich darf nicht ausbrechen, sonst werde ich so wie mein Bruder. Geht es um einen Film, der uns zeigen möchte, wie man Grenzen setzt? So, sonst geht es dir so wie
Larry? Ich glaube,
dass
der Film sehr viel.
Ja, ich glaube, deswegen war der so unangenehm. Weil er eigentlich.
Also, ja, aber auf der anderen Seite, eigentlich will der Film ja auch sagen, selbst wenn du Grenzen setzt, es ist trotzdem alles willkürlich absurd. Es kann trotzdem alles.
Ja, vor allem, es ist halt vieles von deinem scheiß Umfeld irgendwie abhängig, weil du kannst machen, was du willst. Am Ende, was weiß ich, kann es sein, dass dein Umfeld, ja.
Am Ende musst du, wie der Robbie sagt, find somebody to love. Das ist der Anfang des Films und das Ende des Films. Ich sag jetzt, das ist die Message, ich habe es geklärt.
Okay.
Einfach die Antwort ist, es ist wie immer Liebe.
Wahnsinn.
42 oder Liebe.
Ja. Ein Hoch auf Schlogger.
Ja, ich möchte Applaus.
Oh Mann.
Wo ist er?
Ja.
Ja, oh Mann, und dann kommen wir ja gleich wahrscheinlich halbwegs zum traurigen Teil, weil...
Ich möchte noch zwei Sachen loswerden. Erstens, ich finde, dass der Film ultra viel davon profitiert, dass du ja keine bekannten Schauspieler hast. Klar, du hast mal jemanden da rumstehen, der bei Big Bang Theory mitgespielt hat, und Michael Stuhlbarg, der Hauptdarsteller, ist grandios und der hat auch relativ viel jetzt gemacht in letzter Zeit, vor allem mit Luca Guadagnino. Mhm. Aber ich finde, dass diesem Film es unglaublich gut steht, dass es wirklich Darsteller, Darstellerinnen sind, die man nicht einfach so kennt. Das ist wirklich viel wert bei dem Film, ist mir wieder aufgefallen. Und das sage ich.
Stimmt, genau. Es wirkt wie normale Menschen dadurch. Also
und,
wie so eine echte Geschichte. Okay, ja.
Und das möchte ich allen empfehlen. Guckt euch den Teaser an zu diesem Film. Es ist der beste Trailer-Teaser, der je gemacht worden ist. Kein Teaser hat es geschafft, zum einen die Geschichte dir klar zu machen, worum es geht, und zum zweiten das Gefühl, was dieser Film vermittelt, so gut zu komprimieren auf 1 Minute 30. Deswegen hier nochmal Shoutout an die Darsteller und vor allem an den Teaser. Sorry, aber es muss einfach sein, weil ich...
An den Schnitt. An den Schnitt.
Ist das das, wo sie Musik machen aus
nee,
Szenen
da,
im Film?
Nee, da, wo immer wieder wiederholt wird, alles wird gut und everything's fine. Und dann immer unterlegt mit dem Geräusch, wie auf die Tafel so draufgehauen wird von Sai. Ja.
Ja, genau. Also dass er eben, man sieht
genau,
Szenen und die werden zu so einem Song zusammengemischt,
hier,
so ein kleines
want
bisschen.
Want you somebody
teilweise.
To love von, wie heißen die? Jefferson Airplane ist, glaube ich. Ja. So, aber das wollte ich nur loswerden und Max, jetzt darfst du weitermachen.
Ja,
Vor der Cliffhanger gewesen, dann kommst du nochmal reingebrettert. So, Max, Haus raus.
Wow.
Fang's wieder auf, baue es wieder auf, das Haus, Max.
Ich baue es wieder auf. Ja, ich wollte jetzt gerade weinen. Jetzt.
Nee, wow, keine Emotionen
nicht mehr.
Hier.
Ja. Keine Emotionen. Wir machen das jetzt hier alles ganz unemotional. Also, Yoshi hat jetzt gerade den Film gelöst und dafür danken wir dir auch. Aber es war heute leider die vorerst letzte Lösung, bei der du teilgenommen hast, denn du nimmst da jetzt auf ungewisse Zeit eine Auszeit.
Sagen wir, wie es ist, sie wollte mehr Geld
uns
haben.
Und kommst, wenn dann, erstmal wieder nur als Gästin.
Ja, ich wollte mehr als nur die mickrigen 10.000 Euro, die ich hier pro Folge kriege. Davon kann ja keiner leben. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Genau, also das war...
Und Schuld...
Ja, wer hat Schuld?
Schuld sind wie immer die Zuhörenden, die einfach zu wenig klicken, ja. Wir werden einfach zu wenig gehört.
Ja klar, ihr seid schuld. Nein, natürlich nicht. Also es ist, danke Max für die Einleitung, aber das war meine freie Entscheidung. Hat nichts mit meinen Mitsprechern zu tun, sondern einfach, dass ich vor allem, wir nehmen ja immer abends auf und ich merke immer so, abends ist, will ich schlafen mit den Kindern. Ich bin irgendwie kein Abends-Podcaster, kein guter. Außer wenn ich mit Stu über Horrorfilme spreche. Da sind meine Augen so weit auf, vor Angst geweitet, dass ich nichts anderes kann,
ja, als
das.
Ja, muss auch sagen, es ist, glaube ich, gleich ganz gut, wenn ja. Stoggy sich eine Auszeit aber nimmt, weil das wissen viele nicht, aber hier hinter den Kulissen bei CC, dieser Bitchfight zwischen Stoggy und MJ ist nicht immer schön. Deswegen glaube ich, dass es gleich dem Projekt auch zugute kommt, wenn wir jetzt einfach ein bisschen Östrogen weniger haben. Beschwerden bitte an Tele-Stand.
Moment, mein Freund, ich will hier, nein. MJ und ich, wir sind super, da ist keine Stutenbissigkeit und nichts. Wir wollen hier keine Klischees untermauern, die nicht da sind.
Da passt kein Blatt dazwischen, ja? Das will ich ja auch
nein,
mal
betonen. Nein, ich komme einfach nicht damit klar, wie überlegen ich bin als Frau. Okay, ich weiß nicht, wo ich damit hin will jetzt.
Nee, aber komm.
Das würde ich jetzt auch gerne wissen,
so,
wo du da bist.
Da lande ich den Podcast.
Ich habe mich schon zurückgelehnt.
Ja, hast schon gedacht, okay, wo wird das hinführen?
Okay, wo
warte,
geht das
ich
hin?
Könnte noch den Palästina-Konflikt hier anbringen und den auch noch lösen.
Kannst du den auch lösen?
Ja, klar, ja. Natürlich. Aber deswegen
einfach
muss ich ja jetzt
Waffen weg.
Machen,
das
sonst muss
nicht
nachher Trump anrufen.
Hallo, habt ihr nicht zugehört? Liebe ist die Antwort. Okay, Mann, ey, ja, warum eben. Hört ihr lieber diesen Podcast?
Ich weiß von einem anderen Podcast-Projekt, wo Max einen Film gucken muss, der nicht passt für Markus Söder. Vielleicht findet man da auch irgend sowas Ähnliches mit Liebesbotschaft. Erklären wir nachher.
Der nicht passt für Markus Söder? Ist es ein Vegetarierfilm? Okay.
Ja, das klären wir dann hinter den Kulissen. Und was wir auch hinter den Kulissen jetzt klären müssen, also Schloggy, das war jetzt dein Abgesang. Bravo, bravo, war, bravo, danke für deine
Hilfe. Sehr
danke für 20 tolle Jahre
gesagt,
mit euch.
Ja,
du kriegst einen
Obstkorb. Wir laden dich auch immer wieder mal ein. Du bleibst Teil der Familie. So, aber was wir jetzt hinter den Kulissen auch noch klären müssen, ist nämlich sehr untypisch, haben wir diesmal keinen Film fürs nächste Mal, den ihr als Hausaufgabe vorher gucken müsst. Nö. Ihr müsst nämlich diesmal einfach blind alles gucken, was jetzt unter alles. Umständen reinkommen könnte. Denn wir wollen irgendwas das nächste Mal machen, was wir haben uns noch nie entschieden.
Alles zwischen 1900 und 2017 kann vorkommen.
Ja, und es wird entweder ein Special oder es wird irgendwas in Richtung Filme, die vielleicht zur Weihnachtsstimmung eher negativ beitragen können. Wir wissen es noch nicht. Keine Ahnung. Scheiß drauf. Ja.
Ja, irgendwas Weihnachtliches, Winterliches oder das Gegenteil davon.
Irgendwas, also so ziemlich bleibt alles. Aber Die Hard wird es nicht. Das können wir. Also ihr könnt alle Filme außer Die Hard gucken.
Ja, wir werden was Schönes machen.
Ja,
wie knows, gesagt, wir werden schon was finden. Also. Und dann kommt kurz zwei Wochen vor Weihnachten circa einem Sonntag die finale CC-Ausgabe 2025. Und ich glaube, entweder besprechen wir einen Film oder wir machen irgendwas Spezielles. Wir werden es sehen, weil, ja. Schlogger, hast du
wir
Zeit?
Wir könnten jemanden einladen, oder? Schlogger, kannst du dazu kommen?
Weißt du, kaum ist Schlogger.
Hier, Plot-Twist.
Kaum ist Schlogger.
Ich bin jetzt
weg,
immer nur Sondergast.
Zu ihr. Und kaum ist Schlogger normal dabei, hassen die sich. Ist ganz schlimm.
Na, das Ding ist, wir müssen dann CC featuring Schlogger schreiben. Das könnte unter Umständen dann sogar unseren Klick zahlen.
Ja, Schlock stimmt. Schlogger, Zito. Zito, Follower.
Ja, nee.
Sie überlegt.
Ihr macht das alleine und ich bin dann super überrascht und freue mich, was ihr euch überlegt habt.
Gut, aber dann ist es ja so, dann hast ja du jetzt offiziell, weil du das nächste Mal nicht mit dabei sein willst und wirst, ja auch jetzt eine Hausaufgabe und zwar alle Filme dieser Welt zu gucken.
Ja, außer Die Hard, was blöd ist, weil ich Die Hard noch nie gesehen habe.
Oh, naja, gut. Also dann werden du, MJ und ich natürlich Die Hard gucken und den das nächste Mal besprechen, aber wir sagen es niemandem.
Den kann ich sofort besprechen, das ist gar kein Problem.
Gut, okay, also Blödsinn am Ende ist jetzt schon genug gemacht worden. Jetzt kommt mal ihr gut in den neuen Monat rein und Thanksgiving steht auch vor der Tür, glaube ich. Also ganz, ganz viel Kürbis essen. von mir ein Tschüss und von den anderen dreien jetzt auch auf 3, 2, 1.
Tschüss.
Tschüss. Guck mal, wie synchron wir sind. Wir sind fast. So. Also,
fast. Genau. Aber ich hab das ernst genommen. Ich hab das jetzt hier ernst genommen.
Ja, wir haben es ernst genommen, MJ. Okay, tschüss.
Ciao.